Hallo, liebe Arztkolleginnen und Arztkollegen, mein Name ist Kim Kernbichler, ich bin Arzt und Gründer von Viantro, der Wellbeing- und Karriereplattform von Ärzten für Ärzte. In unserem Podcast spreche ich mit Ärztinnen und Ärzten über das Arztsein. Wir tauschen uns aus zu Herausforderungen, Erfahrungen, Problemen im Arztberuf und darüber, wie wir wieder mehr Wellbeing haben können. Zudem werfen wir einen Blick auf das Thema Digital Health. Letztlich geht es darum, gemeinsam Arztsein neu zu denken und hierfür gemeinsam eine Plattform zu schaffen. Der alte Glaubenssatz lautet, ich opfere mich als Arzt für das Wohl des Patienten auf. Der neue Glaubenssatz lautet, für eine qualitativ hochwertige Patientenversorgung ist sowohl das Wohl des Patienten als auch das Wohl des Behandlers obligat. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
So, hallo ihr Lieben. Schön, euch wieder dabei zu haben. Ich habe heute das besondere Vergnügen, mit Ole Martin von Dermanostic zu sprechen. Hallo Ole.
Hi.
Schön, dich dabei zu haben.
Ja, ebenso. Vielen Dank für die Einladung.
Du kennst ja unsere Eingangsfrage. Wir fragen immer, erzähl doch mal ein paar Sätze zu dir und warum bist du eigentlich Arzt geworden? Leg doch mal los.
Ja, ich heiße Ole, komme aus Dortmund ursprünglich, bin da zur Schule gegangen. Und danach nach Düsseldorf gezogen zum Medizinstudium und habe dann in der Uniklinik in Düsseldorf in der Radiologie ein paar Jahre gearbeitet, um dann nachher ein Unternehmen zu gründen. Da kommen wir gleich noch dazu, denke ich. Ja, meine Motivation, Arzt zu werden. Ich komme zwar aus einem klassischen Arzthaushalt, also mein Vater ist Arzt, war aber gar nicht relevant für mich, die Entscheidung zu treffen, sondern ich hatte eigentlich immer, wollte Richtung Technik gehen, in der Schule war ich eigentlich irgendwie auf diesem Informatik-Trip, habe dann aber noch ein Jahr Zivi machen dürfen. Ich war einer der letzten Jahrgänge. Habe ich dann irgendwie gemerkt, dass mir das Arbeiten am Menschen doch super viel Spaß macht und ich dann deshalb mich für das Medizinstudium entschieden habe und nicht für die Informatiker-Karriere. Ja, am Ende des Studiums habe ich ja dann doch Radiologie gemacht, was ja irgendwie die perfekte Mischung ist aus Medizin und Technik, sodass ich da, glaube ich, meine Nische gefunden habe.
Ja, hast dein Weg praktisch trotzdem gemacht. Ne? Spannend mit Informatik. Ich habe das auch kurz überlegt, weil ich so unternehmerisch getrieben war, schon in recht jungen Jahren und das ein vielversprechendes Feld war, aber habe selber gar nicht die persönliche Eignung, sagen wir mal, um in dem Feld vorzustoßen und habe es dann doch bleiben lassen. Ja, bin auch in Medizin gelandet. Spannend. Du hast ja schon gesagt, möchtest natürlich was über deine Unternehmung erzählen, ne? Jungunternehmer, möchtest gern was loswerden dazu. Erzähl doch mal, um was geht's bei Dermanostic? Was macht ihr?
Ja, ich glaube, das ist einfach auch spannend, jetzt vielleicht nicht nur unbedingt, was wir machen, sondern vielleicht, wie wir es machen und wie wir dazu gekommen sind. Also der Elevator-Pitch, wie es so schön heißt, mit Dermanostic, Hautarzt per App. Bei uns kann man eben innerhalb von 24 Stunden seine Hautveränderungen abklären durch echte Fachärzte. Die haben eine Diagnose und Therapie per App empfehlen und wir schicken das Rezept auch noch mit. Also wir sind letztendlich ein echter Online-Hautarzt, der eine komplette Abklärung von Hautveränderungen ermöglicht. Rechtlich gesehen eine Privatpraxis, kann man sagen, sodass wir auch Privatrezepte ausstellen und auch Privatversicherte den ganzen Service komplett bezahlt bekommen. Ansonsten kostet der 25 Euro pro Konsultation inklusive Rezept. So, das in Kürze. Ich glaube, die Idee, wie wir dahinter gekommen sind, die ist vielleicht super interessant. Wir sind letztendlich zwei Ehepaare, die gegründet haben. Meine Frau ist Dermatologin, beziehungsweise auf dem Weg zur Dermatologin. Genauso. Und sie hat eine gute Freundin kennengelernt in der Ausbildung, die schon fertige Dermatologin war. Und die haben immer Bilder per WhatsApp geschickt bekommen von Freunden, von Bekannten, wo gesagt wurde, hey, schau doch mal hier auf meine Haut, was ist das eigentlich? Welche Creme soll ich draufschmieren, damit es besser wird? Muss ich damit zum Arzt gehen? Und da haben wir uns irgendwie gedacht, so mittelfristig, wow, da kriegen wir so viele Anfragen eigentlich als Hautarzt. Was ist mit all denen, die keinen Hautarzt kennen im Freundes- und Familienkreis? Das ist die eine Seite aus Sicht des Patienten und auch aus Sicht des Arztes muss man ja natürlich sagen, das ist ja für die Ärzte über WhatsApp Diagnosen zu geben, rechtlich durchaus nicht ganz uninteressant, weil es einfach erstens nicht erlaubt ist im Generellen und zweitens weil ja auch keine Versicherung greift, falls man eine Fehldiagnose ist. Und trotzdem ist es eine ärztliche Diagnose, die man gibt. Das ist ja ähnlich wie wenn ich im Rettungsdienst oder ich als Arzt jemanden auf der Straße sehe und ihm nicht richtig helfen kann, dann werde ich ja auch, kriege ich auch einen dran, weil ich das eigentlich wissen muss. Und deshalb war das so eigentlich so ein Projekt, wo wir gesagt haben, okay, technisch gar nicht so aufwendig. Ich will ja eigentlich nur eine daten- und rechtssichere Kommunikation ermöglichen zwischen Arzt und Patient. Und haben uns deshalb dann für die Umsetzung entschieden. Dass da dann auf einmal so viel mehr raus wurde und dass es jetzt so stark wächst, das hätten wir auch nicht gerechnet, damit gerechnet.
Ist doch schön, oder? Also ist doch grundsätzlich nicht schlecht, wenn es dann so wächst. Spannende Idee. Ich find's schön. Unser Unternehmenskontext ist ja so ein bisschen dem Arzt das Wellbeing zurückzubringen. Und Wellbeing hat ja häufig, ist ein bisschen gebunden an Zeit, beziehungsweise ein Verlust an Wellbeing, ein Verlust an vorhandener Zeit. Und insofern finde ich Geschäftsmodelle und Ansätze, die auf irgendeine Art und Weise die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass der Arzt wieder mehr Zeit, mehr Freiheit hat, mega spannend. Und diese Konzepte von New Work, zu sagen, okay, du gibst dem Arzt die Möglichkeit, diesem Trend zu folgen und auch flexibel per Remote zu arbeiten, ja. Das ist ein spannender Ansatz. Und dass das ein richtiger Ansatz ist, das zeigt ja auch, wie stark Telemedizin nach vorne geht. Ne? War im letzten Jahr mit 1,6 Milliarden der am stärksten gefundete Bereich überhaupt weltweit. Und die ganzen Zulassungen, die jetzt kommen, Krü, Teleklinik, das sind ja, also da passiert was auch auf der behördlichen Regierungsebene. Die haben, glaube ich, auch erkannt, dass das jetzt einfach der Weg ist, der eingegangen werden muss.
Absolut, absolut. Und das Spannende finde ich dabei, wir nutzen ja das Bild-Text-Verfahren, also das heißt, Patienten schicken uns Bilder und einen Fragebogen, den sie beantworten. Im Vergleich zur Videosprechstunde habe ich als Arzt bei uns nicht nur die örtliche Asynchronität, sondern auch die zeitliche Asynchronität. Die Patienten schicken das letztendlich irgendwann, wann sie möchten, das können sie vollkommen frei wählen. Und ich als Arzt gucke mir das auch irgendwann an. Also wir garantieren natürlich, innerhalb von 24 Stunden die Diagnose zu machen. Aber wann die jetzt genau erfolgt, das ist natürlich nicht klar. Und das finde ich halt so spannend, was damit können wir ja wirklich flexible Arbeitszeiten bieten in diesem Modell. Weil auch eine Videosprechstunde ist ja letztendlich, ich überbrücke die örtliche Distanz, aber die Zeit, die ich mit dem Patienten verbringe, ist in der Regel genau die gleiche Zeit, die ich in der Praxis mit dem Patienten verbringen würde.
Ja, asynchron und synchron, das sind so, ist die Terminologie aus dem telemedizinischen Kontext. Genau. Kannst du das für unsere Hörer kurz erklären, was damit gemeint ist?
Klar, also letztendlich gibt es da zwei Hauptfaktoren, nämlich das örtliche und das zeitliche. Und wenn wir uns jetzt die Standardpraxis vorstellen, da habe ich eine synchrone Kommunikation mit dem Patienten, sowohl örtlich als auch zeitlich. Das heißt, ich sitze vor ihm, ich rede zur gleichen Zeit mit ihm und wir sind am gleichen Ort. Und so die ersten Telemedizinbestrebungen, was die Videosprechstunde angeht, geht halt dahin, dass man sagt, der Ort ist unabhängig, also sprich asynchron. Das heißt, der Arzt sitzt an einem anderen Ort, als der Patient sitzt. Ich glaube sogar, dass wir Radiologen die Ersten waren, die damit angefangen haben, weil Teleradiologie ist ja das Allernahenliegendste. Letztendlich ist ja mein tägliches Arbeiten mit dem Patienten auch schon Teleradiologie fast. Ja, er wird geröntgt oder im CT untersucht und ich sitze ja zwei Zimmer weiter und befunde mir das Bild. Ich sitze ja gar nicht beim Patienten, während ich am Patienten arbeite, in Anführungsstrichen. Ich glaube, für die Radiologen war das schon immer so. Und ja, das zeitliche Asynchron ist jetzt zum Beispiel so, dass man halt sagt, ich habe noch nicht mal zur gleichen Zeit kommuniziere ich mit dem Patienten. Das wäre zum Beispiel sowas wie Chatfunktion, da kann ich mir auch entscheiden, wann antworte ich oder E-Mails etc. Ja, das ist so diese Begrifflichkeiten und da teilt man letztendlich diese unterschiedlichen Verfahren so ein bisschen ein.
Mhm, super, vielen Dank. Spannend für einen Patienten, also wenn man sich jetzt mal in die Rolle eures Kunden versetzt, Demand-Side, sprich der Patient, für den ist es ja relativ wichtig, wenn er jetzt, kann ich mir vorstellen, wenn ich so aus Patientensicht denke, ich habe da eine Hautveränderung, und es entsteht die Emotion, oh Scheiße, ich will jetzt wissen, was das ist. So. Dann ist es für ihn wahrscheinlich relativ wichtig, eine kurze Response-Zeit zu haben. Wie geht ihr damit um? Auch im Hinblick auf, wenn das Ganze damit mehr Patienten geflutet wird. Ja. Weil ist ja eine coole Lösung, ne, die man definitiv mal ausprobieren sollte. Ja. Wie ist da so die Skalierungsidee dahinter?
Ja, das Spannende ist ja letztendlich, wir haben ein recht pfiffiges IT-System entworfen, sag ich mal so. Also der Arzt sieht, wenn der Patient seine Anfrage stellt, sieht er die Bilder und den Text und muss dann letztendlich nur die Diagnose auswählen anhand einer Datenbank, wo er einfach nur den Diagnosenamen eintippt. Dann werden ihm automatisch Therapien vorgeschlagen. Auch da wählt er nur per Mausklick aus, welche Therapie nehme ich denn jetzt in dem Fall. Und dann generiert das System einen fertigen Arztbrief, wo das alles für den Patienten in einfacher, laienhafter Sprache sehr patientenfreundlich erklärt wird. Und das kriegt der Patient zugeschickt. Und dann kann man, wenn man möchte, noch einen kurzen Kommentar zuschreiben, persönlichen oder auch nicht. Und das heißt, dass die Befundzeit für den Arzt extrem kurz ist. Also wir haben zwischen 1,5 und 3 Minuten, die ein Arzt bei uns mit seinem Patienten verbringt, in Anführungsstrichen, ohne dass der Patient das direkt in Anführungsstrichen mitbekommt. Und das ist natürlich so, dass ich damit die Arbeitszeit des Arztes auf das Maximum medizinische maximiere. Also das heißt, der macht keine Verwaltungsaufgaben, der muss sich nicht um Abrechnung kümmern, der muss nicht durch die verschiedenen Räume laufen, um in Visitenzimmern zu gehen. Und was vielleicht interessant ist, das kann man jetzt von zwei Seiten sehen, aber er muss auch keinen Smalltalk mehr mit dem Patienten führen. Das kann man jetzt so und so sehen, ob das wirklich vorteilhaft ist oder nicht. Aber wenn ich jetzt gerade im dermatologischen Bereich, vieles sind einfache Blickdiagnosen, das heißt, die Tür geht auf, Patient kommt rein und man weiß sofort, was er hat. Ganz einfach, ganz klare Bilder, ganz häufig. Und ich muss ihm trotzdem, er erwartet vielleicht 6 Wochen auf den Termin, da kann ich nicht sagen, hier nehmen Sie Creme XY und raus mit ihm, sondern ich muss natürlich fragen, na, wie geht's Ihnen, wie ist das Wetter heute, wie geht's der Mutter oder der Oma? Und wir kennen das ja alle, das ist ja auch einfach menschlich und gehört dazu. Aber natürlich habe ich deshalb als Niedergelassener niemals diese Zeiten von 1,5 bis 3 Minuten pro Patient, sondern es sind ja realistisch 5 bis 10 Minuten.
Ja. Und
dadurch ist die Skalierbarkeit eigentlich sehr, sehr gut gegeben. Wir hatten jetzt mehrere Aktionen, wo wir in Newslettern aufgetaucht sind, die an ganz vielen, oder an 80.000 Patienten zum Beispiel verschickt wurden. Da hatten wir innerhalb eines Vormittages 90 Patienten oder 90 Patientenanfragen, die wir mit 2 Ärzten problemlos abgearbeitet haben an diesem Vormittag. Wir hatten Response-Zeiten von unter einer Stunde. Und für Ärzte ist es, wie gesagt, sehr interessant und es ist aktuell eher unser Problem, mehr Patienten zu bekommen, denn mehr Ärzte. Denn das ist ja gerade so für diese Zielgruppe, ich sage jetzt, ja, ich weiß nicht, ich bin jetzt so Mitte 30, habe vielleicht schon ein bisschen Familie, möchte mehr Zeit mit der Familie bringen und nebenbei auch trotzdem noch Medizin machen, weil es ja meine Passion ist, vielleicht als Arzt, oder darum bin ich auch Arzt geworden. Und das geht halt total gut. Ich bringe morgens die Kinder zum Kindergarten oder zur Schule, mache dann 4 oder 5 Stunden Telemedizin und hole die nachher wieder ab. Und wenn das Kind aber krank wird, ist es kein Problem, ganz flexibel die Arbeitszeiten anzupassen. Anders als in der Praxis, wo ich ja dann trotzdem zur Praxis gehen muss.
Ja, das ist tatsächlich, gab ja auch diese Marburger Bund-Studie 2019, ich glaube, ich zitiere die mittlerweile in jedem Podcast. Aber das ist halt einfach, es sind so schöne, schreckliche Zahlen. Muss man einfach immer wieder ins Bewusstsein rufen. Da wird gesagt, ich glaube, über 40%, ich muss nochmal genau reinschauen, haben mehr als 4 Stunden oder 35, ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall irgendwas zwischen 35% und 40% der Ärzteschaft in Baden-Württemberg verbringt pro Tag 4 oder mehr Stunden für administrative Tätigkeit. Ja. So, und dann wundert man sich, dass 20% 60 oder mehr Stunden pro Woche arbeiten. Ja, natürlich.
Ja, klar. Und das schadet den Ärzten und das schadet aber auch den Patienten. Also ich meine, wir sind ja eigentlich, so blöd es klingt, nicht dafür ausgebildet worden, um Verwaltungsaufgaben zu machen oder um uns Computersysteme etc. zu kümmern. Ich denke, es hat 2 Faktoren. Zum einen wird eben in Kliniken viel Kosten gespart und solche Verwaltungsstellen wegrationalisiert, weil der Controller vielleicht nur die Mannstellen sieht, die dort arbeiten, aber gar nicht, dass es, naja, so ein Röntgenschein ausfüllen oder eine Akte vorsortieren etc. Ich finde nicht, das muss keine ärztliche Tätigkeit sein, weil unsere Zeit und unser Know-how viel besser investiert wäre im Patientenkontakt.
Muss auch, ne? Also wenn du dir überlegst, 80% der Stationen, jetzt, ich spreche immer hier aus dem Ländle, ich sitze halt in Baden-Württemberg, 80% der Stationen an Kliniken haben mindestens 1 unbesetzte Arztstelle. Ich meine, was bedeutet das? Das bedeutet einen Verlust an Zeit pro Patient. So. Und wenn du da dann noch diese administrativen Dinge dazu nimmst, die Zeit dann noch weiter reduzieren bei einem vorhandenen Ärztemangel, ja, da musst du eine Effektivitätssteigerung dir überlegen. Und natürlich gibt es da viele Ansätze, aber primär wichtig aus meiner Sicht, auch im Hinblick auf Digitalisierung. Und da seid ihr in eurer vertikalen Nische, glaube ich, auch ein gutes Tool, ist diese administrative Zeit runterzubringen. Wir leben in einem Jahr 2020 mit Möglichkeiten der Digitalisierung, die das locker bewerkstelligen können. Es ist halt eine behördliche, es ist ein Legal-Thema im Grunde genommen. Ne? Ja. Wenn du guckst, wie Telemedizin in anderen Ländern läuft, zum Beispiel, ich glaube, du kennst das ganz gut, ein Geschäft in Deutschland aufzubauen, die macht es privatärztlich, du weißt, was das bedeutet, so. Das Legal-Thema da. Das kann nicht sein. Und deswegen, das hört sich schön an, was du beschreibst. Und ich glaube, du sprichst da vielen von unseren Hörerinnen und Hörern, den ärztlichen Kolleginnen und Kollegen aus dem Herzen. Endlich dieses Administrative weg. So, ja, wenn das ja, mit bei euch dabei ist, das ist doch super.
Ja, und ich finde, vor allem Digitalisierung muss ja ganzheitlich gedacht werden. Viele verstehen unter Digitalisierung ja nur, ich schließe irgendwo einen Computer an und mache jetzt den Röntgenschein, den ich ausfülle, vorher per Hand, den fülle ich jetzt digital aus. Aber das ist ja eigentlich gar nicht Digitalisierung, sondern Digitalisierung heißt, dass ich Prozesse eben digitalisiere. Das heißt ja nicht mal zwingend, dass Computer das übernehmen. Und wenn man jetzt diesen Prozess sich bei uns anguckt, im Prinzip digitalisieren wir den Prozess, der Patient geht zum Arzt. Das ist der Prozess, dieser Overall-Prozess, den wir digitalisieren. Das heißt, wenn ich jetzt, also wir können etwa 80% aller Hautveränderungen abklären, ohne dass der Patient nachher noch zum Arzt muss. Also ich schiebe also zum Niedergelassenen. Das heißt, 80%, wenn wir jetzt uns vorstellen, alle Patienten würden, bevor sie zum niedergelassenen Dermatologen gehen, erstmal zur Dermagnostik gehen, sind 80% aller Patienten brauchen nicht mehr danach zum Niedergelassenen. Das heißt aber auch, dass die Praxen deutlich leerer sind. Das heißt, die Patienten, die dann wirklich zum Niedergelassenen müssen, weil sie eine Blutabnahme brauchen, eine Operation oder weil schwierige Krankheitsbilder vielleicht sind, ich denke da so an Tumorpatienten, die haben dann auch, erstens haben die Ärzte Zeit für die Patienten, weil es sind ja viel weniger da, in Anführungsstrichen, und die Patienten kriegen schneller ihre Termine. Und das heißt ja eigentlich Digitalisierung, dass ich dieses ganze System, in Anführungsstrichen, da neue oder die neuen digitalen Möglichkeiten nutze, um es zu verbessern.
Richtig, also du kreierst eine Effektivitätssteigerung bei optimaler Nutzung der vorhandenen Ressourcen.
Absolut.
Digitalisierung bedeutet für mich, dass du, also ich teile das voll, vielleicht ergänzend noch, dass du im Grunde genommen die Prozesse, die immer gleich ablaufen, die eigentlich, böse gesagt, fast schon Slack-Time sind. Ne? Mhm. Wie du meintest, diese Einleitung. Klar, Empathie ist wichtig, aber vielleicht in vielen medizinischen Feldern auch weniger wichtig als in anderen. Radiologie, Derma, also diese Einleitungssätze, wenn du zu wenig Ärzte hast, vielleicht muss man überlegen, ob das wirklich in der Form notwendig ist. Diese ganzen administrativen Dinge, die immer gleich sind, die zu automatisieren durch im Grunde genommen Code. Also es ist eher so ein Helfer, der dem Arzt, der nach wie vor als Person wichtig ist, zur Hand gegeben wird. So.
Ja, absolut.
Damit die Ressourcen optimal genutzt werden können. Weil wir laufen in dem Gesundheitssystem meiner Meinung nach wirklich Gefahr, dass die Qualität deutlich abnimmt durch den Mangel an Ressourcen und durch die nicht vorhandene Digitalisierung. Und das merkst du ja jetzt schon, ne? Das Beispiel, was du beschrieben hast, dass man irgendwie wochenlang auf Termine wartet. Ja, das kann doch nicht sein. Du hast eine Hautveränderung und möchtest das gern abgeklärt haben. Das sollte doch dann möglich sein, auch wenn es jetzt nicht ein Sofortnotfall ist, dass du das schnell bekommst. So.
Ja, ein Notfall ist auch immer relativ. Das ist natürlich, wir reden jetzt hier nicht über lebensbedrohliche Erkrankungen. Die gibt es ja im Prinzip so gut wie nicht in der Dermatologie, auch wenn wir jetzt manche Dermatologen sicher widersprechen würden, aber wenn wir uns das overall betrachten. Aber man darf ja nicht vergessen, was machen dann die Patienten, die jetzt den besten Stich meinetwegen haben, der eigentlich harmlos ist, aber sie machen sich Sorgen oder den Zeckenstich mit der Röte drumherum, die gehen dann eben, weil sie keinen Termin kriegen, in die Notaufnahmen. Das heißt, das Prinzip verschiebt sich und die Notaufnahmen können die nicht einfach ablehnen, wie das Praxen können. Das heißt, ich habe dann, ich kenne es wie gesagt von unseren beiden Dermatologinnen, die kriegen nachts um 2 Uhr sitzen da Patienten, die haben einfach irgendeine Schuppung und sagen, naja, ich kriege aber nie einen Termin und es stört mich trotzdem und es juckt und schuppt wie sonst was. Und am Ende des Tages ist es nur eine einfache Cortisoncreme, aber es guckt sonst niemand drauf. Hm. Das heißt letztendlich, diese Notfallressourcen, die ich irgendwie vorhalten muss, werden auch missbraucht oder fehlgenutzt für solche Patienten. Das kann ja eigentlich auch nicht sein.
Ja, spannend. Ich glaube, dass ihr da total auf dem richtigen Weg seid und finde euch als Gründer auch sympathisch. Ich kriege es ja ab und zu bei LinkedIn und Facebook, kriege ich eure Kampagnen mit und eure PR. Ihr habt einen guten Founder-Market-Fit, wie man so schön sagt. Also ihr kommt aus den Schmerzpunkten und habt euch überlegt, was ist da die optimale Lösung für auch für unser System. Das ist super. Erzähl doch nochmal ein bisschen was so zum Internen aus eurer Unternehmung. Was euer Team, wie viele Leute seid ihr, wie ist die Entwicklung, wie viele Patienten etc., wenn du magst.
Ja, klar, gerne. Letztendlich haben wir gestartet im April 2020 oder Mitte April, perfekt im Corona sozusagen, wobei perfekt heißt, wir haben es nie geplant, dass es so ist, sondern wir wollten das so oder so machen und dann kam eben Corona, das uns sicherlich einen ziemlichen Boost gegeben hat. Jetzt gar nicht so, dass wir gesagt haben, wir haben jetzt mehr Fälle als vorher, weil ich war ja nicht vor Corona, ich weiß es nicht, aber ich glaube so vom Verständnis der Patienten, dass sie auf einmal sehen, hey, so digitale Lösungen oder insgesamt telemedizinische Lösungen funktionieren ja doch. Und viele, die sonst normalerweise zum Arzt gehen, sagen, okay, ich probiere sowas aus. Das betrifft ja nicht nur uns, sondern das betrifft ja alle Telemedizinanbieter. Und als wir gestartet haben Mitte April, haben wir die ersten 1000 Patienten, die wir behandelt haben, kostenfrei behandelt. Das war eben einerseits zu sagen, okay, wir unterstützen in der Corona-Situation und geben eine andere Möglichkeit für Patienten, aber auch, um selber Erfahrungen damit zu sammeln. Denn man kennt das ja, ein neuer Dienst, wenn der kostenlos ist, dann probiert man den eher mal aus, als wenn man jetzt den kostenpflichtig direkt macht. Und wir haben eben in diesen 1000 Patienten gesehen, die wir in etwa 6 Wochen erreicht haben, haben wir gesagt, okay, krass, das funktioniert wirklich richtig gut. Das hat letztendlich auch unsere IT-Systeme oder unseren ganzen Business Case getestet, weil wir hatten dann irgendwann 40, 50 Anfragen am Tag und haben gemerkt, okay, wir können die wirklich mit einem Arzt, hatten wir damals noch, komplett abarbeiten und das geht problemlos und wir können wirklich richtig viel lösen. Und dann sind wir seit Anfang Juni kostenpflichtig, eben mit diesen 25 Euro. Und ja, natürlich hatten wir dann nur noch 1 oder 2 Anfragen am Tag zu Beginn, das war zu erwarten, haben aber in der Zeit noch die Prozesse optimiert, zum Beispiel den Rezeptversand. Das war auch ganz gut, dass wir einfach weniger Druck auf dem System hatten. Und jetzt mittlerweile steigt das wieder. Aktuell sind wir so bei 15 Patienten am Tag etwa. Und zum Beispiel die Rezepte, die hatten wir früher komplett manuell gemacht, dass wir einfach E-Mails geschrieben haben und dann die ganz manuell erstellt haben. Mittlerweile haben wir den Prozess auch komplett automatisiert abgebildet. Nicht digital, sondern automatisiert. So oder so ist er ja digital, sodass das System die Rezepte erzeugt und wir die nur noch mit der Post verschicken können, was ziemlich witzig ist eigentlich, da es das E-Rezept ja noch nicht fertig gibt. Aber auch da sind wir gerade zum Beispiel in einer Lösung, das einzubinden von der Technikerkrankenkasse gibt es ja jetzt. Eines der vielen Pilotprojekte, mit denen wir jetzt zusammenarbeiten. Und es auch bald möglich sein wird, komplett ohne jeglichen Briefversand sein Rezept als Patient zu bekommen, sein Medikament zur Apotheke zu gehen. Man hält nur das Handy mit einem QR-Code hin und bekommt die Creme, die wir verschrieben haben. So vom Wachstum war das so, wir haben Anfang April, also wir hatten einen ITler mit im Team, aber schon seit Oktober programmiert der letztendlich die ganze Plattform. Im April haben wir einen Marketing-Mitarbeiter eingestellt. Dann haben wir relativ schnell gemerkt, Presse ist ein super Kanal, weil es einfach ein spannendes Thema ist. In der Corona-Zeit, insbesondere Telemedizin, geht auch mal gut. Und ich denke, wie du gerade gesagt hast, die Gründersituation ist sicherlich auch besonders. Für Ärzte, die gründen, das gibt es nicht so häufig, dass Ärzte sagen, ich verlasse meinen gut situierten Beruf und mein Nest und gehe in die große, weite Welt hinaus, wo es vielleicht auch mal nicht so angenehm läuft, wie man das, oder nicht so klassisch läuft, wie man das aus der Klinik kennt. Und haben dann relativ schnell eine Pressemitarbeiterin eingestellt, weil es zu viele Anfragen waren. Und aktuell haben wir dann das Team jetzt noch vergrößert im August und jetzt im September auf mehr IT und mehr Marketing-Mitarbeiter. Dass wir so bei 7 Festangestellten haben wir aktuell, plus ein paar Praktikanten. Auch das ist ja eine spannende Unterstützung. Vergleiche ich so gerne mit unseren Formulaturen oder mit dem PJ. Das ist ja im Prinzip das Gleiche. Und aber auch gute Ideen dabei. Wir haben zum Beispiel mit TikTok viel rumexperimentiert. Wir hatten eine Praktikantin, die war 18 Jahre alt, die ist damit aufgewachsen, in Anführungsstrichen. Und dann haben wir gesagt, hey, probier doch mal unseren TikTok-Kanal aus. Und das war total spannend. Wir haben einige Videos, die viral gehen, wie es da so schön heißt. also fast an die 100.000 Aufrufe. Und das ist schon irre, wenn man sich diese Zahlen anguckt im Vergleich zu einem klassischen Social Media, wie schnell man da was erreichen kann. Und ja, es macht einfach Spaß für so eine Zielgruppe, was zu produzieren.
Ja, TikTok ist, da bin ich auch gespannt. Wir gucken auch, einfach mal ins Doing gehen.
Ja, also TikTok muss man, glaube ich, einfach machen, um das kurz zu vertiefen. Das ist, wir haben ehrlich gesagt noch nicht verstanden, was da funktioniert. Ich glaube, viele haben das noch nicht verstanden. Vielleicht versteht sogar niemand und das ist reiner Zufall. Ich weiß es nicht. Aber das ist schon ein interessantes Format, wenn man sich länger damit beschäftigt. Also ich kann es wirklich jedem empfehlen, einfach mal ausprobieren. Es ist nicht mehr die 12-Jährigen, die dort tanzen. Dieses Klischee ist längst überholt. Da gibt es richtig viele Content-Maker, wie es so schön heißt. Also Leute, die echt hochwertigen Content produzieren. Sowohl im medizinischen Bereich, auch in ganz vielen anderen Bereichen. Und letztendlich durch dieses Format, maximal 15-sekündige Videos, trifft es, glaube ich, also man kann auch länger, aber in der Regel sind die ja 15 Sekunden lang, trifft es eigentlich so diesen ganz gut diesen Zahn der Zeit. Dieses, wir haben eine kurze Aufmerksamkeitsspanne und wollen in kürzester Zeit maximal Informationen haben. Und damit komplett das Gegenteil von YouTube eigentlich, wo es ja mehr darum geht, lange Videos zu haben und lange. Aber man muss es ausprobieren. Also es ist wirklich, es sind nicht mehr die 12-Jährigen. Ich war auch selber überrascht und keiner von uns musste tanzen. Also wir versuchen auch nur Content bereitzustellen und das sehr seriös aufzubauen. Und ich glaube, dass es auch gut klappt und dass wir das auch gut umgesetzt haben.
Das war bei uns so ein bisschen der, warum wir das erstmal hinten angestellt haben. Wir wollen es jetzt auch ausprobieren, aber dass wir gedacht haben, okay, ist das tatsächlich in, man will ja in der Kohorte, in der Zielgruppe, in der man unterwegs ist, ne? Ihr seid mehr auf Demand unterwegs, also versucht Patienten zu ziehen, bei uns sind es ja die Ärzte. Ja. Kann man da diese Seriosität rüberbringen? Ist das der richtige Kanal? Hat er als Identität sozusagen Seriosität oder geht es eigentlich nur primär um eher unseriöse Unterhaltung? So. Aber ja, im Grunde genommen musst du, ich meine, ne? Lean Startup, du musst alles vertesten. Hypothese bleibt Hypothese.
Absolut.
Bis sie bewiesen ist.
Ja, das stimmt. Aber das war einfach spannend, weil wir hatten eine Praktikantin und haben gesagt, komm, probier das aus. Wir haben nichts zu verlieren. Und ja, sie hat das super gemacht. Und jetzt sind wir auf TikTok. Und was dadurch zum Beispiel spannend wurde, die Alice, eine unserer Dermatologin, die hat dadurch einen Auftritt bei Stern TV bekommen. Weil es war eine Journalistin, die hat sich eben, ja, die wollte mit einer jungen Dermatologin zusammenarbeiten und hat jemanden gesucht, der irgendwie kameraaffin ist, sich gut präsentieren kann und auch eben dieses fachliche Know-how bringt. Und sie hat eben diese Dermatologin auf TikTok gesucht, hat sie selber gesagt, und ist dann auf uns gestoßen, hat Alice angeschrieben, ja, und hat dann eine Reportage über Hautpflegeprodukte bei Stern TV und hatte sogar einen Live-Studio-Auftritt.
Ja, ich hab's gesehen, ja. Die PR dafür.
Und ja, genau.
Focus TV auch, oder?
Genau, bei Focus TV dann auch. Und das ist alles letztendlich durch TikTok gekommen, weil wir gesehen haben, okay, wir produzieren Informationen über Haut insgesamt, also den Content in kurzer Zeit, das zusammenzufassen. Und da muss man sich auch Gedanken zu machen. Das kann man nicht mal eben so machen. Aber das sind letztendlich so diese kleinen Fragen, die dann schnell beantwortet werden. Also was mache ich beim Mückenstich? Was tun bei einer Verbrennung, beim Sonnenbrand? Wie gehe ich beim Zeckenstich weiter vor? Das sind ja keine Sachen, wo ich da irgendwie große Videos so machen kann, sondern da ist die Plattform eigentlich optimal für. Und es sind ja viele Fragen, die Patienten auch haben. Also werden dann auch guckt, das, was wir so Social Media mäßig reinkriegen an Fragen von Patienten, die eben in Videos immer wieder aufzubereiten.
Mega. Voll cool. Spannend. Ich fand das Gespräch richtig gut. Ich weiß, du hast auch einen sehr engen Zeitplan wahrscheinlich und auch eine ganze Menge zu tun heute. Deswegen sage ich schon mal danke. Toller Einblick. Ich werde es auf jeden Fall in der Familie weiterempfehlen, auch in meinem Netzwerk. Und von meiner Seite, ich würde auch Ärzten, die auf der Suche sind nach einer neuen Tätigkeit, mal empfehlen, euch zu kontaktieren. Ihr wächst, ihr braucht sicherlich auch irgendwann Leute, die eure Skalierung mittragen. Schaut es euch an, tolles digitales Produkt, super sympathisches Gründerteam und wie immer, Ole, du hast die letzten Worte. Was möchtest du unseren Hörern und Hörerinnen gern noch mit auf den Weg geben?
Ja, danke dir erstmal für die Möglichkeit und die Einladung und es hat mir auch viel Spaß gemacht. Ich glaube also, um jetzt nochmal zu unserem Produkt zu kommen, der Download ist kostenlos, die Registrierung ist kostenlos, man kann sich das wirklich ganz entspannt angucken und es ist nicht nur so, dass man, also wir alle haben einen eng getakteten Zeitplan, auch für Ärzte, auch wenn ich Kardiologe bin oder wenn ich Kinderarzt bin, also auch dafür ist es ja vielleicht eine Möglichkeit, einfach zu sagen, zum einen für einen selber, auch der Arzt ist nicht gefreit vor Hautveränderungen, die kommen und es ist nicht immer die Cortisoncreme, auch das musste ich lernen, die es reicht, um drauf zu spielen. Aber was eventuell auch interessant sein kann, für viele ist das als Konsilien zu nutzen. Also ich denke da an Hausärzte oder an Kinderärzte, da haben wir noch kein fertiges System. Wir sind da gerade bei so den ersten Pilotprojekten, aber wer da Interesse dran hat, kann uns gerne kontaktieren. Ich glaube, das ist einfach eine spannende Möglichkeit für beide Seiten und am Ende des Tages hilft es dem Patienten, der dann eben auch über den Hausarzt eine echte fachärztliche Diagnose bekommt und der Patient bleibt beim Hausarzt warten. Ich halte es auch so für eine spannende Möglichkeit, einfach die bestehenden Systeme zu ergänzen und immer nach neuen Synergien und Kooperationen zu gucken.
Super. Ja, tolles Schlusswort. Vielen Dank, Ole. Grüße an dein Gründerteam. Ich hoffe, man sieht sich mal irgendwo auf einer Tech-Konferenz oder wo auch immer.
Auf jeden Fall, es geht ja langsam wieder los.
Ey, ich habe mich so geärgert, dass die Slush dieses Jahr nicht stattgefunden hat, aber es macht ja Sinn. Ne? Insofern nimmt man das natürlich in Kauf. Aber ich freue mich tatsächlich auch wieder aufs Physische, mit Gründern sprechen und aufs Netzwerken. Cool. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Danke fürs Gespräch und
danke dir.
Viel Erfolg weiterhin.
Danke. Ciao.
Ciao.
Vielen Dank für dein Interesse an unserem Podcast. Dir gefällt die Mission, gemeinsam eine Plattform zu erschaffen, auf der Arzt sein neu gedacht wird? Dann folge bitte unserem Kanal und like und teile dieses Video. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.